Ich habe meine Predigt überschrieben mit Sehnsucht nach Erlösung. Und ich lese Römer 8. Ich mache im Prinzip Fortsetzung von vor zwei Wochen. Römer 8, ab Vers 18. Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbaret werden. Denn das ängstliche Harren oder Hoffen der Natur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Sintemal die Kreatur unterworfen ist, der Eitelkeit oder der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer da. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch mit uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? So wir aber das hoffen, dass wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld. Desselbigen gleichen, auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei, denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Bis hierher. Wir alle leiden unter Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Wir leiden unter Krankheit, unter Seuchen wie Corona, unter Schmerzen, unter dem Kampf ums Dasein. Deshalb verwenden wir ja sehr viel Zeit dafür, gesund zu bleiben, lange zu leben, Freude zu haben und das Leben zu genießen. Aber egal, was wir versuchen, irgendwann werden wir sterben. Irgendwann werden wir leiden. Irgendwann wird das, was wir aufgebaut haben, wieder vergehen und uns weggenommen werden. Und die Frage ist doch, wie können wir die Spirale des Todes und der Vergänglichkeit durchbrechen? Gibt es eine Möglichkeit, ewiges Leben zu haben? Gibt es eine Möglichkeit, die Macht des Todes und die Macht der Vergänglichkeit zu überwinden? Gibt es eine Möglichkeit der Erlösung aus diesem Gefängnis des Todes und der Verwesung? Denn wir alle sehnen uns nach Erlösung. Erlösung von all dem, was dieses Leben zerstört. Und dann wird mich brennend interessieren, woher kommt diese Vergänglichkeit? Woher kommt diese Sterblichkeit und das Leiden in dieser Welt? Das ist doch vollkommen unnatürlich für alles, was leben möchte. Was ist der Grund, dass wir sterben müssen? Dass wir dieses Leben nicht festhalten können? Auf diese Fragen gibt unser heutiger Bibeltext eine Antwort. Und ich habe mich so gefreut, dass dieser Text in der Bibel steht und dass er Licht in diese Zusammenhänge der Schöpfung und unseres Lebens gibt. Und deshalb wollen wir Schritt für Schritt durch diesen Text gehen. Mein erster Punkt, Gottes Kinder wissen um eine ewige Herrlichkeit, ist der Vers 18. Denn ich halte es dafür, sagt Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei, dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbaret werden. Paulus redet hier von zwei Dingen. Er redet vom Leiden in dieser Zeit, also auf dieser Erde, und dann redet er von der Herrlichkeit, die in uns offenbar werden soll. Also von der Herrlichkeit, die nach diesem Leben auf uns wartet. Und es ist Paulus wichtig, dass wir uns über beides im Klaren sind, über das Leiden in der Welt und über die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Leiden ist immer Teil unseres Lebens. Auch für uns Christen, oder ich würde sagen, gerade für uns Christen. Denn wer ernsthaft Jesus nachfolgen möchte, der wird immer leiden müssen. Wer behauptet, dass es ein Christsein ohne Leiden gibt und dass es Christen immer gut geht, der ist ein Lügner, der hat seine Bibel nicht gelesen. Ein Leben ohne Leiden hat Gott nirgendwo versprochen. Im Gegenteil. So wie Jesus für unsere Sünden am Kreuz gelitten hat, so leiden wir mit Jesus und für Jesus und können ihn dadurch verherrlichen und ehren. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 29, denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet und habe denselbigen Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Keiner wünscht sich Leiden und Kampf um Jesu willen. Aber jeder, der Jesus ernstlich nachfolgen will, wird automatisch Leiden, Spott, Verzichtung und Entbehrung erfahren. Manche Ungerechtigkeit ertragen müssen. Doch alle Schwierigkeiten, die uns begegnen, nehmen wir gerne auf uns. Und warum tun wir das? Weil das Leben mit Jesus besser ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Denn Jesus gibt uns seinen Geist, seine Vergebung, seinen Frieden, seine Kraft, seinen Segen. Und das möchten wir gegen nichts eintauschen, was diese Welt zu bieten hat. Wer Jesus nicht kennt, kann das nicht nachvollziehen. Aber jeder kann dieses Leben haben. Und es wünschen wir so gerne allen Menschen, dass sie ein Leben mit Jesus beginnen, dass sie Buße tun über ihre Sünde und Jesus annehmen. Und dann lenkt Paulus hier in diesem ersten Vers unseren Blick auf das Leben nach dem Tod, auf das Leben in der Herrlichkeit, wenn wir bei Jesus sind. Und dann verspricht uns Paulus, dass alles, was wir hier in dieser Erde an Leid und Schwierigkeiten durchmachen, vollkommen unwichtig und wertlos ist, wenn es wir vergleichen mit dem, was Jesus uns im Himmel schenken möchte. Immer wieder redet die Bibel vom Himmel. Und alles, was wir über den Himmel lesen, lässt sich mit allem, was wir hier auf dieser Erde uns vorstellen können, gar nicht vergleichen. So herrlich und so großartig ist es. Deshalb freuen wir Christen uns auf den Himmel. Wir freuen uns auf die Herrlichkeit. Wir freuen uns auf ein Leben ohne Leiden, ohne Schmerzen, in einem unsterblichen und unvergänglichen Körper. Das war mein erster Punkt, Gottes Kinder wissen um eine ewige Herrlichkeit. Dann das zweite, die ganze Schöpfung leidet unter der Sünde, ab Vers 19 bis 22. Dass Menschen unter den Folgen von Sünde leiden, erleben wir jeden Tag. Die Bibel sagt, Sünde knechtet, versklavt und zerstört. Und zwar egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber dass auch die ganze Natur unter der Sünde leidet, ist uns vielleicht noch gar nicht bewusst. Doch die Bibel spricht deutlich davon. Römer 8, Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Vers 20, sintemal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit oder Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Die Kreatur ist die ganze Schöpfung und die ganze Schöpfung leidet seit dem Sündenfall unter den Folgen der Sünde. Die Sünde von Adam und Eva hat nicht nur uns Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung zerstört und verflucht. Alle Pflanzen und Tiere und auch wir Menschen leiden unter der Herrschaft des Todes. Jedes Lebewesen stirbt und alles ist vergänglich. Nichts hat ewig Bestand auf dieser Erde. Und das ist alles eine Folge des Sündenfalls aus 1. Mose 3. Ich lese 1. Mose 3 ab Vers 17. Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baume, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Habt ihr gehört? Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und dann in 1. Mose 5, Vers 29 noch als Ergänzung. Und hieß ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf Erden. Und jetzt kommt's, die der Herr verflucht hat. Also die ganze Erde, die ganze Schöpfung wurde von Gott nach dem Sündenfall verflucht und vom Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Weil Adam und Eva Gott nicht gehorcht haben und von der Frucht gegessen haben, die Gott ihnen verboten hat, steht die Erde unter dem Fluch Gottes. Und erst seither gibt es den Tod, der vollkommen unnatürlich und schrecklich ist. Und erst seither ist der Acker verflucht und trägt Dornen und Disteln. Und das ist alles passiert wegen dieser einen Sünde. Weil Gott Sünde sehr ernst nimmt. Wir denken, vielleicht ist gar nicht so schlimm, was wir falsch gemacht haben. Aber Gott ist es völlig egal, wie harmlos du deine Sünde beurteilst. Weil Gott die Spielregeln bestimmt und nicht wir. Gott ist Gott und wie wir die Sache sehen, wird sich Gott sicher ganz sicher nicht anhören, wenn er uns richten wird. Erinnern wir uns an Jakobus 2,10. So jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Gott hat die ganze Schöpfung verflucht. Die ganze Schöpfung wegen der Sünde von Adam und Eva. Und deshalb sehnt sich die ganze Kreatur danach, von diesem Fluch, von diesen Folgen der Sünde frei zu werden. Römer 8,19 redet vom ängstlichen Harren oder Hoffen der Natur auf die Befreiung von den Folgen der Sünde. Interessant ist noch, dass Paulus in Römer 8,20 erwähnt, dass die ganze Schöpfung der Eitelkeit oder Vergänglichkeit unterworfen ist, ohne ihren Willen. Das heißt, die Schöpfung kann gar nichts dafür. Sie leidet einfach mit uns unter den Folgen der Sünde. Und Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen auf Hoffnung. Das heißt, die ganze Erde und die ganze Schöpfung hat eine lebendige und begründete Hoffnung. Denn nicht nur wir Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erlösung und trägt in sich das Wissen, dass es einen Grund zur Hoffnung gibt, weil Gott seinen Fluch auf diese Erde in der Zukunft wieder aufheben wird. Ich lese nochmal Römer 8,21, denn auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst oder von der Knechtschaft des vergänglichen Wesens, also von der Sterblichkeit eines Lebens, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Vers 22, denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer da. So wie sich die Schöpfung nach Befreiung von den Folgen der Sünde und nach Befreiung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit sehnt, so sehen auch wir Menschen uns nach einem Leben, das ewig ist. Nach einem Leben, das nicht mehr unter diesen Folgen der Sünde leidet. Nach einem Leben, wie hier steht, in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn es ist wirklich herrlich, Vergebung seiner Schuld zu haben und zu wissen, ewiges Leben zu haben. Wer das nicht kennt, muss immer Angst vor dem Tod und Angst vor den Folgen der Sünde haben. Deshalb sagt die Bibel, ihr müsst von Neuem geboren werden, damit wir Vergebung bekommen und dass der Geist Gottes in unser Leben einzieht. So wie Jesus in Johannes 3 es dem Nikodemus gesagt hat. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Menschen müssen von Neuem geboren werden. Und diese Neugeburt, sie passiert, wenn wir Buße tun über unsere Sünde und Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, damit er die Führung übernimmt und uns die richtigen Prioritäten setzt. Und wer Jesus als seinen Erlöser annimmt, der wird ein Kind Gottes und der hat den Geist Gottes. Und so wie wir von Neuem geboren werden müssen, so muss auch die ganze Schöpfung von der Knechtschaft der Sünde befreit werden. Die Natur muss von den Dornen und Disteln, die wir aus 1. Mose 3 kennen, befreit werden. Und die eine Folge dessen ist, dass Gott diese Erde wegen der Sünde verflucht hat. Nicht umsonst hat Jesus eine Dornenkrone getragen, als er ans Kreuz ging. Und als Jesus am Kreuz für unsere Sünde starb, da hat er nicht nur die Menschen, sondern die ganze Kreatur vom Fluch Gottes und von den Folgen der Sünde befreit. Deshalb wartet die ganze Schöpfung darauf, von Neuem geboren zu werden. Wir sehen das in Jesaja 11. Dort wird beschrieben, was passiert, wenn diese Erde wiedergeboren wird und wenn das tausendjährige Reich beginnt. Das tausendjährige Reich ist ein Reich der Ruhe und des Friedens. In diesem Reich wird die ganze Schöpfung in den Zustand vor dem Sündenfall versetzt. Das tausendjährige Reich beginnt, wenn Jesus mit uns Christen auf diese Erde zurückkommt. Und dann lesen wir von Jesus in Jesaja 11 ab Vers 5: Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und der Glaube der Gott seiner Nieren. Und dann steht hier: Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und der Pardel, ein Leopard, bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden an der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, also eine Schlange. Und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken, das ist eine todbringende Riesenschlange. Man wird nirgend verletzen noch verderben auf meinem heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Hier ist vom tausendjährigen Reich die Rede und wird beschrieben, wie die Tiere sich nicht mehr gegenseitig fressen, wie die Löwen Stroh fressen, wie die Ochsen. Das heißt, die ganze Schöpfung wird wiedergeboren. Wir sehen es auch in Matthäus 19, 28. Die Schöpfung wird in einen völlig neuen Zustand zurückversetzt, weil sie nicht mehr unter dem Fluch Gottes steht. Die Schöpfung wird so perfekt sein, wie Gott sie geschaffen hat und wie sie vor dem Sündenfall war. Deshalb haben wir in Römer 8, 19 gelesen, das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Auch eine interessante Wortwahl. Kinder Gottes, wir sind nach Johannes 1, 12, wie viele an ihn glauben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also wir sind Kinder Gottes. Aber was ist die Offenbarung der Kinder Gottes? Wir sind, wie Kinder Gottes, sind auf dieser Welt noch nicht offenbar sichtbar. Wir sterben wie alle anderen Menschen. Wir haben einen vergänglichen Körper wie alle anderen. Wir werden alt wie die anderen auch. Wobei die Bibel ja da nicht vom Sterben spricht, sondern vom Entschlafen bei uns Christen, weil wir hinüberschlafen in die Ewigkeit. Doch der Körper der Kinder Gottes unterscheidet sich rein äußerlich nicht von allen anderen Menschen. Aber das ändert sich in der Zukunft. für alle Menschen, die Kinder Gottes sind, weil sie einen neuen Körper bekommen. Und dann wird offenbar und sichtbar werden, dass wir Kinder Gottes sind und wer wir sind. In Kolosser 3, Vers 1 bis 4 steht: Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Im ersten Blick könnte man meinen, dass bei der Herrlichkeit vom Himmel die Rede ist. Aber hier geht es darum, dass wir mit Jesus offenbar werden in der Herrlichkeit auf dieser Erde, bei seinem zweiten Kommen, wenn das tausendjährige Reich beginnt und auf diese Erde kommt, am Ende der 7 Jahre Trübsal. Denn Jesus wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und die Völker richten. Und wir werden dabei sein, wenn er sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird. Wir finden das in Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit hier auf dieser Erde. Und wenn wir mit Jesus 1000 Jahre auf dieser Erde regieren, dann werden wir einen neuen verklärten Leib haben. Den bekommen wir bereits bei der Entrückung, wenn Jesus uns zu sich holt. Das lesen wir in Philipper 3, Vers 20. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten oder verherrlichten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Das heißt, wir bekommen einen neuen Leib, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung. Und Jesus bewegte sich unsichtbar. Er ging durch geschlossene Türen. Er hat den Jüngern, nach der Auferstehung kam er zu ihnen durch geschlossene Türen. Und er hat einen Körper aus Fleisch. Denn er hat seine Nägelmale dem Thomas gezeigt. Man sah seine Narben. Und dieser neue, verklärte, herrliche Leib hat noch eine weitere Eigenschaft. Er ist unverweslich. Er ist ewig. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 15, 50. Davon sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes erben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Das heißt, bei der Entrückung verwandelt sich unser Körper in einen sündlosen, unsterblichen, perfekten Körper. Und dieser neue Körper kann durch feste Massen gehen, durch geschlossene Türen. Er ist in der Lage, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen und kann in den dritten Himmel zu Jesus reisen. Und wenn Paulus in Römer 8, 19 davon spricht, dass die ganze Schöpfung ängstlich hart auf die Offenbarung der Kinder Gottes, dann geht es darum, dass das tausendjährige Reich beginnt. Und wir werden als Kinder Gottes mit unserem verklärten Leib offenbar sichtbar werden für alle Menschen, die auf dieser Erde leben. Dann wird die ganze Schöpfung wiedergeboren in einen neuen perfekten Zustand, wie vor dem Sündenfall. Und das Leiden der Schöpfung wird ein Ende haben, weil der Fluch Gottes ein Ende hat über dieser Erde. Das war mein zweiter Punkt, dass die ganze Schöpfung leidet unter der Vergänglichkeit, unter dem Fluch der Sünde. Drittens, die Sehnsucht der Kinder Gottes nach leiblicher Erlösung, ab Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch mit uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Hier steht, wir haben als Christen des Geistes Erstlinge. Die Erstlinge sind die ersten Früchte nach der Ernte. Und die ersten Früchte nach der Ernte sind das Beste, was man haben kann. Da sehnt man sich so lange danach, das ist das Wertvollste, wenn man die ersten Früchte essen kann. Und wir Christen haben des Geistes Erstlinge. Wir haben durch den Geist Gottes das Beste, was man haben kann. Wenn man sich einmal vorstellt, wie das im Alten Testament war. Im Alten Testament musste man das Gesetz halten, um in den Himmel zu kommen. Dagegen wurde uns Christen mit der Bekehrung, mit der Entscheidung für ein Leben mit Jesus einfach alles geschenkt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben ewiges Leben. Wir kommen zu 100% in den Himmel. Das ist doch das Beste, was man haben kann. Du musst das nicht erarbeiten. Der Himmel wurde uns einfach durch Jesus geschenkt. Eigentlich sollten wir Christen die glücklichsten Leute sein. Wir haben das Wertvollste, was man haben kann. Ewiges Leben, einen Platz im Himmel, eine ewige Heimat, die uns keiner mehr nehmen kann. Zu keiner Zeit in der Vergangenheit im Alten Testament ist so etwas Großartiges passiert, wie durch den Tod Jesu am Kreuz. Wir können einfach Buße tun, Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, und dann haben wir einen Platz im Himmel. Und trotzdem lesen wir in Römer 8, 23, nicht allein aber sie, das ist die Kreatur, sondern auch wir selbst, wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch mit uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Deshalb sagt Paulus in Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Denn wir Christen sind noch in unserem vergänglichen Leib und wir machen täglich Müll, wir sündigen täglich. Immer wieder handeln wir egoistisch und falsch und wir tun Dinge, die Gott gar nicht gefallen. Aber wenn wir diesen vergänglichen Leib ablegen bei der Entrückung, wenn Jesus uns zu sich holt oder wenn wir entschlafen, dann hat dieser vergängliche, dieser sündige Leib ein Ende. Dann gibt es mein sündiges Fleisch endlich nicht mehr. Dann gibt es den Friedemann endlich nicht mehr mit dem alten Körper. Dann muss ich mich nicht mehr mit diesem todgeweihten Leib herumschlagen, weil ich einen neuen, verklärten, herrlichen Leib bekomme. Dann gibt es nur noch die neue Kreatur in Jesus Christus. Und nach dieser Erlösung unseres Leibes sehnen wir uns alle. Weil wir uns dann nicht mehr mit unserem sündigen Leib herumschlagen müssen. Und wenn ich diesen neuen Leib habe, dann habe ich kein Problem mehr, so zu leben, wie Gott es möchte. Dann habe ich den Lauf meines Lebens vollendet und dann werde ich für immer mit meinem Vater im Himmel zusammen sein. Römer 8, 24, denn wir sind wohlselig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, das man sieht? Wir sind selig, wir sind als Kinder Gottes gerettet, wir haben ewiges Leben, aber in der Hoffnung. Das heißt, wir hoffen und wir warten auf den Zug, auf den Zeitpunkt, an dem Jesus uns zu sich holt oder an dem wir entschlafen und zu Jesus gehen. Und diese Hoffnung ist gewiss, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Aber weil Gott uns ewiges Leben versprochen hat deshalb lebt in uns diese sichere Hoffnung, dass sich alles, was in seinem Wort steht, erfüllen wird und in Erfüllung gehen wird. Vers 25, so wir aber das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir sein, und es steht hier, durch Geduld. Geduld, das ist so schwer. Es fällt uns so schwer, Geduld zu haben. Daran scheitern die allermeisten Menschen. Wir haben keine Geduld. Klagelieder 3, Vers 26, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Wir müssen es lernen, Geduld zu haben mit anderen Menschen. Geduld zu haben mit uns selber. Es gibt so vieles, was wir einfach nicht machen können. Wir haben alle große Schwierigkeiten, so zu leben, wie Jesus es gerne möchte. Und wir müssen es lernen, geduldig umzugehen mit den Erwartungshaltungen an uns selber und den Erwartungshaltungen gegenüber anderen Menschen. Denn wir alle sind voller Fehler und voller Probleme. Und wie, solange wir diesen alten Leib haben. Deshalb lasst uns geduldig miteinander umgehen, bis die leibliche Erlösung stattfindet. Bis wir diesen neuen, verklärten, herrlichen, sündlosen, ewigen Herrlichkeitsleib bekommen. Das Gute ist, dass wir eine große Hilfe haben im Umgang mit unserer Schwachheit. Und das sind die letzten beiden Verse meiner Predigt. Das ist der Geist Gottes, das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Gottes Geist in der Schwachheit der Kinder Gottes. Vers 26. Desselbigen gleichen, auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebühret. Sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Wir können so dankbar sein, dass wir mit der Bekehrung den Geist Gottes bekommen haben. Wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Jeder, der Buße getan hat, zu Jesus gekommen ist, hat den Geist Gottes. Und dieser Geist hilft unserer Schwachheit auf. Deshalb ist es vollkommen unwichtig, was für eine Gabe du mitbringst und was du gut kannst oder was du nicht so gut kannst. Schön, wenn du irgendwelche Fähigkeiten hast, die du für Gott einbringen kannst. Aber Gottes Geist braucht es alles nicht. Er kommt ohne unsere Begabung zurecht. Denn Gottes Geist hilft unserer Schwachheit auf, steht hier. Er hilft unserer Schwachheit auf. Wichtig ist natürlich, dass wir im Geist Gottes wandeln, dass wir ihm Raum geben. Darüber habe ich vor 2 Wochen gepredigt. Leben im Geist braucht tägliches Bibellesen als Nahrung, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen. Denn wenn wir in unserem sündigen Fleisch leben, wenn wir die Sünde auf Sünde freien Lauf lassen, dann hilft natürlich der Geist Gottes unserer Schwachheit nicht auf und gibt uns nicht die Kraft und die Fähigkeit, ein geistliches Leben zu leben. Dann bleiben wir schwach und dann machen wir viele Fehler. Was mir noch in Römer 8, Vers 26 auffällt, ist die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben. Hier steht, dass er uns vor Gott vertritt. In Vers 27 steht noch einmal, dass der Heilige Geist uns vor Gott so vertritt, dass wir so beten, wie es Gott gefällt. Wir finden einen ähnlichen Zusammenhang in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbige wird mich verklären, verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Auch hier steht, dass der Geist Gottes nie von sich selber redet, sondern er redet immer das, was er von Gott oder Jesus gehört hat. Das heißt, der Geist Gottes ist ein Sprachrohr Jesu, ein Sprachrohr Gottes, das uns die göttliche Wahrheit weitergibt. Und der Geist Gottes nimmt sich vollkommen zurück. Er redet nie von sich selber. Er vertritt uns in bester Weise vor unserem Vater im Himmel. Deshalb gibt es ja auch kein Beispiel in der Bibel, dass wir direkt zum Geist Gottes gebetet wird. Der Geist Gottes will das nicht. Er sagt hier, er redet nie von sich selber. Deshalb beten wir auch nicht zum Geist Gottes, sondern immer direkt zu Gott und zu Jesus. Und der Heilige Geist, er vertritt uns aufs Beste, wenn wir ihm Raum geben. Und dann noch Vers 26. Desselbigen gleichen auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Und dann der letzte Vers, der aber die Herzen forschet, der weiß, was des Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Heiligen nach dem, was Gott gefällt. Es passiert eigentlich immer so, wenn sich einer neu bekehrt hat, wenn einer Christ geworden ist, dann weiß er nicht, wie er richtig beten soll. Und dann wirst du gefragt, wie er lernen kann, richtig zu beten. Dann können wir ihm sagen, du kannst eigentlich gar nicht falsch beten. Denn der Geist Gottes hilft dir. Er vertritt dich vor Gott. Und es geht gar nicht darum, dass du tolle Worte gemacht hast. Sondern der Geist Gottes erforscht dich. Er sieht ganz genau deine Motivation, die du beim Beten hast. Und der Geist Gottes sieht, was in deinem Herzen ist, welche unaussprechlichen Dinge du in dir trägst. Das heißt, auch wenn du vor lauter Schmerzen nicht mehr beten kannst und nur noch stammelst und zu Gott rufst, dann übersetzt das der Geist Gottes in ein Gebet, das Gott gefällt und das beim Herzen Gottes richtig ankommt. Deshalb ist es totaler Unsinn zu behaupten, dass Gott ein perfekt formuliertes Gebet braucht, um erhört zu werden. Gott braucht kein perfektes Gebet. Gott braucht nicht deine Power. Gott braucht keine besondere Zungenrede im Kämmerlein, dass wir ihn erreichen können. Gott lehnt stolze Gebete immer ab. Er durchschaut sofort unsere falsche Herzenshaltung. Denn Gott erforscht die Herzen. Er lehnt jede fromme Leistung ab. Alles, was nicht in Demut zu ihm geschieht. Deshalb sind stolze Gebete, die sich vor Menschen gut anhören, wertlos vor Gott. Denn der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit und er hilft nicht unserer eigenen Stärke. Das möchte er nicht. Er hilft unserer Schwachheit auf. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, und er, Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muts in Schwachheit, in Schmachen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Schwachheit, Not, Angst, große Probleme sind die besten Voraussetzungen, dass Gott Gebete hört. Warum ist das so? Weil ein Gebet, das einen Stolz macht, immer ein völlig falsches Bild von uns Menschen vermittelt. Es ist voller Heuchelei und Hochmut. Denn wir sind schwach. Wir alle haben Not. Wir haben Anfechtungen und Kämpfe. Die Anfechtungen und Kämpfe, die ich heute erlebe, von denen wusste ich vorher nichts. Erst seit ich mit Jesus lebe, kenne ich harte Anfechtungen, harte Kämpfe. Aber wenn wir mit unserer Not zu Jesus kommen, wenn wir zu ihm stammeln, vor lauter Problemen alles durcheinander bringen, dann ist Jesus gerne bereit zu helfen, unsere Gebete zu erhören. Denn wenn ich ganz schwach bin, dann bin ich in Wirklichkeit stark, weil dann Jesus endlich zum Zug kommen kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, dass wir und die Schöpfung nicht für immer unter der Sünde leiden müssen. Ich danke dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass jeder Vergebung haben kann. Ich danke dir, dass du uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen hast. Wir bitten dich von Herzen, dass viele Menschen erkennen, dass sie ohne Vergebung keinen Platz im Himmel haben. Rede du zu jedem von uns. Und wir wollen in unserer Schwachheit zu dir kommen. Und dir danken, dass du nicht auf unsere Schwachheit siehst, sondern dass du, der allmächtige Gott, nur aus schwachen Leuten was Großes machen kannst. In dieser Haltung lass uns zu dir kommen und segne die Woche, die vor uns liegt, Herr. Und lass uns erleben, was du für ein großer Gott bist. Wir danken dir von Herzen, dass wir deine Kinder sind. Amen.